die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie sich heute schon darüber gefreut, dass wir diesen 7. Tag der Woche als Feiertag genießen dürfen? Frei von den alltäglichen Lasten, frei von aller Mühsal der Arbeit. Haben Sie Gott schon einmal dafür gedankt, dass er uns einen Ruhetag gönnt? Einen Ruhetag, wo wir ausspannen können, wo wir frei sind von den Mühen des Schaffens. In unserem heutigen Predigttext, der für den heutigen Sonntag vorgegeben ist, geht es um das Sabbatgebot, das Feiertagsgebot Gottes, das uns ja auch aus den 10 Geboten bekannt ist. Wir lesen im Markus-Evangelium Kapitel 2 die Verse 23 bis 28. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und Jesus sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war, als ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, des hohen Priesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und er gab sie auch denen, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, hilf uns, dein Wort zu bedenken, zu verstehen und im Herzen zu bewahren. In Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, der gehörte Predigttext soll uns eröffnet werden, indem wir 3 Schritte miteinander gehen. Erster Schritt: Jünger Jesu werden unter Verdacht gestellt. Zweiter Schritt: Der Sohn Davids verweist auf David. Und dritter Schritt: Jesus übermittelt 2 Klarstellungen. Wir beginnen mit dem ersten Schritt. Jünger Jesu werden unter Verdacht gestellt. Und noch einmal hören wir auf den diesbezüglichen Textteil. Und es begab sich, dass Jesus am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Denken wir uns hinein in die Situation. Jesus und seine Jünger unternehmen einen Feiertagsspaziergang. Das war erst einmal nichts Ungewöhnliches. Jesus liebte es, mit seinen Jüngern im Freien wandernd über das Reich Gottes zu sprechen. Und es gab viele Getreidefelder in Galiläa, und ihre Wege führten sie nun durch diese Getreidefelder. Und offensichtlich war das Getreide reif. Und während des Diskutierens rupfen die Jünger Ähren ab, um mit den Körnern ihren Hunger zu stillen. Und genau das war vom Gesetz her ausdrücklich erlaubt. Denn im 5. Buch Mose lesen wir Kapitel 23: Wenn du durch das Kornfeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ähren abrupfen. aber mit der Sichel sollst du nicht dreinfahren. Also ziemlich klar verständlich, was man darf und was man nicht darf. Und diese Regelung, die war von Gott deshalb über den Mose an sein Volk übermittelt, damit hungrigen Wanderern und Reisenden ermöglicht wird, ihren Hunger mit Körnern des Getreides zu stillen. Genau dies tun die Jünger so nebenbei, während sie Jesus lauschen, mit ihm im Gespräch sind. Und plötzlich sind sie da, die Pharisäer, gleich mehrere. Woher? Mitten im Feld. Mitten in den Feldern tauchen sie auf. Offensichtlich haben sie Jesus und seine Jünger auf den Wegen beobachtet, um ihn zu kontrollieren. Offensichtlich sind sie hinter ihnen hergeschlichen oder des Weges vorausgeeilt und haben sich ein bisschen versteckt, um in Augenschein zu nehmen, was sagt dieser Jesus eigentlich zu seinen Jüngern und was machen die so? Es handelte sich also um eine geplante, abgesprochene Ausspähung. Und tatsächlich, da finden sie doch etwas. Freilich nur an den Jüngern. Und sie stellen Jesus zur Rede, nicht etwa die Jünger. Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Sie zielen eigentlich auf Jesus ab, der nicht Herr sein soll über sie, an dem sie leider nichts gefunden haben. Aber die Situation gibt ihnen Gelegenheit, die Jünger zu verdächtigen, die sie gar nicht ansprechen. Jesu Jünger brechen das Sabbatgebot. Das ist ihre Verdächtigung. Woher nehmen sie eigentlich diesen Vorwurf? Am Sabbat war Erntearbeit, schwere Feldarbeit nicht erlaubt. Das Abrupfen von Ähren deuteten die Pharisäer jetzt als Erntearbeit um. Liebe Gemeinde, was lernen wir daraus? Wir lernen, dass die Feinde Jesu auch schnell dabei sind, Jünger Jesu zu verdächtigen, übel zu beleumunden und anzuschwärzen. Und sie nehmen sich da Belanglosigkeiten vor, an denen gar nichts dran ist. Sie deuten Dinge um und blasen sie auf zu einer riesigen Staubwolke, die sich später als nichtig erweist. Aber damit bringen sie Unruhe in die Jüngerschaft, in die Gemeinde Jesu. Das ist damals wie heute so. Und sie wollen den Leib Christi schwächen. Denken wir nur an Carsten Renzing und seine Familie, was dieser Familie widerfahren ist. Und hier steht die Frage im Raum, wie gehen wir als Gemeinde Jesu mit solchen Situationen um? Die Jünger in unserem Text rechtfertigen sich nicht. Sie stellen sich hinter Jesus. Liebe Gemeinde, bestimmter Situationen können wir uns nicht erwehren. Bestimmte boshafte Anschuldigungen, wenn sie ausgesprochen werden, in den Raum gestellt werden, wir können nichts dagegen machen. Aber wir können die Reihen schließen als Jünger Jesu. Und wir können uns dem Schutz Jesu anbefehlen. Reihen schließen heißt bei uns, dass wir einander in der Fürbitte tragen und alles ablegen bei Jesus. Und Jesus schützt seine Jünger heute wie damals. Die endzeitliche Gemeinde Jesu lebt mit Gegenwind, auch wenn Gegenwind uns nicht gefällt. Aber die endzeitliche Gemeinde lebt. Und die endzeitliche Gemeinde Jesu lebt auch unter der Zusage des Auferstandenen: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und daraus schöpfen wir unseren Überwindermut. Wir kommen zum zweiten Schritt durch unseren Text. Der Sohn Davids verweist auf David. Noch einmal der betreffende Textteil dazu. Und Jesus sprach zu den Pharisäern: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und hungerte, ihn und die bei ihm waren? Wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, des hohen Priesters, und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? Liebe Gemeinde, ich muss ein wenig weiter ausholen. Jesus stammte aus Nazareth. Zu Deutsch heißt Nazareth Sprossdörfchen. Nachfahren Davids hatten nach der Heimkehr aus dem babylonischen Exil ihren neuen Wohnort so benannt, in Anlehnung an das Jesaja-Wort vom Spross aus dem Stamme Isai, aus dem der Erlöser kommt. Sie hatten Hoffnung auf den Erlöser aus der Nachfahrenschaft Davids. Der blinde Bartimäus, der rief Jesus an: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und beim Einzug in Jerusalem riefen die Leute zu Jesus: Hosianna, dem Sohn Davids. Jesus war bekannt als Sohn Davids. Und als solcher verwies er auf den prophetischen König in Israel, seinen Ahnherrn David, nach sozusagen seiner Familie, der auch messianische Weissagungen verkündet hatte. Und mit ihm verwies Jesus auf die Heilige Schrift und auf einen Präzedenzfall, den die Heilige Schrift bereithält, zum Thema Hunger. David und seine treuen Gefährten befanden sich auf der Flucht vor Saul, und sie baten den Vater des Priesters Abiathar um Speise, weil sie am Verhungern waren. Dieser aber hatte nichts Essbares als nur die Schaubrote des Heiligtums, die nur von Priestern verzehrt werden durften. Der Vater Abiathars entschied aber vor Gott, dass das Gesetz für die Schaubrote einen niedrigeren Rang hat als die Pflicht zur Erhaltung von Leben, wenn Menschen am Verhungern sind. Der Priester entschied sich also ganz schlicht dafür, David und seine Gefährten zu speisen, weil sie hungrig waren. Und das tat er in der Verantwortung vor Gott. Und aus dem Heranziehen dieses Präzedenzfalls, aus dem Leben von König David, wie ihn die Heilige Schrift berichtet, erkennen wir, dass die Jünger Jesu einfach Hunger hatten. Denn das ist der Vergleichspunkt. Jesus antwortet den ihnen nachstellenden Pharisäern in Gestalt einer Gegenfrage: Habt ihr nie gelesen, was David tat? Der Verweis auf die Schrift in Gestalt einer Gegenfrage ist oft die klügste Antwort auf ungerechtfertigte Anschuldigungen, wenn diese im Raum stehen. Jesus entgegnet der Frage: Erlaubst du, dass deine Jünger am Sabbat Ehren abrupfen? Mit der Gegenfrage: Wollt ihr denn Menschen am Sabbat hungern lassen? Und was sagt die Heilige Schrift dazu? Was sagt Gottes Wort? Wir lernen hier mit den angesprochenen Pharisäern, dass Gott niemals Gebote erlässt, die dem Menschen schaden, die ihn gar in den Hunger treiben. Das ist weder Sinn der Gebote für das Heiligtum gewesen, noch ist es Sinn des Sabbatsgebotes, des Ruhetagsgebots. Sabbat oder Schabbat heißt ruhen. Gott ruhte am siebenten Tag, als die Schöpfung vollendet war. Jesus hat eine Haltung, dass er dieses Sabbatgebot wieder zurechtrückt. Er selbst konnte ja 40 Tage lang in der Wüste fasten. Aber seinen Jüngern verteidigte er das Recht, ihren Hunger zu stillen, so wie es das Gesetz vorsah. Und Jesus lehrte auch seine Jünger im Vater unser, den himmlischen Vater, um das tägliche Brot zu bitten. Und er speiste sogar 5000 Menschen, die zu ihm gekommen waren, um sein Wort zu hören und die darüber hungrig wurden. So wichtig war es Jesus, dass Menschen nicht hungern müssen. Und so wichtig ist es Gott bis heute, dass Menschen nicht hungern müssen. Wir schauen an dieser Stelle in Gottes Herz und in seine Prioritäten. Wir leben ja heute im Überfluss. Wir können uns das oft gar nicht vorstellen, dass Menschen hungern. Aber auch wir sind dort gefordert, wo Menschen vielleicht aus Krankheitsgründen oder weil sie ein Baby bekommen haben, gar nicht die Kraft haben, sich Essen zu bereiten. Und da sind wir gefordert einzuspringen, ihnen Essen zu bringen. Damals wie heute gilt, wenn man jemand anders hungern oder in Not sieht und ihm nicht hilft, dann ist das Gott ein Gräuel. Die Rückfrage Jesu bietet den Pharisäern die Chance, ihre Position zu überdenken. Und zwar aus einer ganz neuen Perspektive, der Perspektive Gottes, der Perspektive der Barmherzigkeit. Aber das ist noch nicht alles, was Jesus ihnen antwortet. Und damit sind wir beim dritten Teil unseres Textes angekommen. Es kommen noch zwei Klarstellungen von Jesus. Wir hören die betreffenden Verse zum dritten Schritt. Und Jesus sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Die erste Klarstellung Jesu lautet: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Was heißt das? Es heißt, der Mensch steht bei Gott höher als der Ruhetag. Gott hat den Ruhetag eingeführt, um dem Menschen etwas Gutes zu tun. Wir erfahren bereits auf den ersten Seiten der Bibel die Absicht Gottes für diesen siebenten Tag. Er schenkt einen Tag der Erholung, eine von ihm gesegnete Zeit, in der man leben kann, ohne zu arbeiten. Gott heiligt diesen Tag. Er ist für Gott abgesondert, ist Gott geweiht. Und dieser Tag ist von aller Mühsal des Alltags freigeräumt, damit der Mensch sein Leben vor Gott von allen Belastungen befreit, ja, neu ordnen kann. Ja, damit er es neu betrachten kann, mit Gott ins Gespräch kommen kann, damit er Dinge in Ordnung bringen kann, für die man einfach mal Stille und Nachdenken braucht. Und dieses so menschenfreundliche und entlastende Ruhetagsgebot, das war durch sogenannte Satzungen der Ältesten mit 39 menschlichen Verboten versehen worden. Vielleicht war das gute Absicht, aber in großer Torheit war damit das Gebot Gottes entstellt und seines Sinnes beraubt worden. Jesus ist in Bezug auf dieses Gebot mehrfach bei den Pharisäern angeeckt. Mindestens 5-mal wollte man ihm verwehren, am Sabbat Kranke zu heilen. Und wissen Sie, was er da geantwortet hat? Wieder mit einer Gegenfrage. Er fragte, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Und ein Geheilter, vielleicht erinnern wir uns, der sollte seine Bettstatt nicht nach Hause tragen dürfen. Liebe Gemeinde, Jesus hat manches Gebot verschärft, zum Beispiel das Tötungsverbot, in das er Gedanken und mit einbezog, oder das Ehebruchsverbot, bei dem Jesus den begehrlichen Blick bereits als Ehebruch benannt hat. Aber das Feiertagsgebot, das musste er von entstellenden Nebenbestimmungen befreien. Es war total überwuchert. Es diente nicht mehr dem Menschen. Der Ruhetag sollte ja ein Segensgeschenk Gottes an den Menschen sein und nicht Bürde aus zahlreichen Verboten, so als sei der Sabbat selbst wichtiger als der Mensch. Der Mensch ist zum Bilde Gottes geschaffen und nicht der Sabbat. Die erste Klarstellung Jesu will natürlich auch eine Anfrage an uns sein. Wie gehen wir mit Gottes Geschenk um, dem Ruhetagsgebot? Wie füllen wir unsere Zeit, auch heute am Sonntag? Ist der Sonntag für uns Ruhezeit, Segenszeit, geheiligte Zeit für und mit Gott? Kommen wir nicht nur zum Atemholen, sondern auch zu einer Ruhe bei unserem Herrn Jesus Christus? Die zweite Klarstellung Jesu lautet: So ist auch der Menschensohn ein Herr über den Sabbat. Und liebe Gemeinde, diese Klarstellung war ein Paukenschlag. Jesus eröffnete nämlich damit den Pharisäern, wer er ist. Jesus liebte es, sich als Menschensohn zu bezeichnen, in Anlehnung an das Wort des Propheten Daniel. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn. Es geht in diesem Wort um den wiederkommenden Christus mit Macht und Herrlichkeit. Diese himmlische Person, diese göttliche Person zu sein, das beanspruchte Jesus für sich. Und er fügt hinzu: Dieser Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Herr über den Sabbat ist Gott, der Schöpfer des Sabbats, der Schöpfer der Ordnung in aller Welt. Und Jesus von Nazareth, der seine Jünger verteidigt, der tritt nicht etwa als irgendein Wanderprediger oder Rabbi diesen Nörglern entgegen, sondern als Herr über alles und eben auch als Herr über den Sabbat. Er ist der Sohn Gottes, durch den Gott die Welt geschaffen hat, der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Ebenbild seines Wesens, der alle Dinge trägt mit seinem Wort und der gekommen ist, die Menschen aus ihrer Gottesferne zu erlösen. Und in dieser Autorität tritt er den Verdächtigern der Jünger Jesu gegenüber. Er ist Herr über den Sabbat und nicht etwa die Pharisäer. Hier leuchtet auf, wie Jesus seine Gemeinde verteidigt. Das tut er in ganzer göttlichen Autorität. Er ist Herr über alles, Sieger auch über den Tod, vergessen wir das nicht. Im Alten Testament lesen wir diesen prophetischen Satz: Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und genau dies finden wir im Neuen Testament in unserem Text bestätigt. Und das darf uns getrost machen. Auch wenn wir als Gemeinde Jesu Gegenwind erleben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, dein Wort gibt uns Trost und Mut für den Alltag. Wir danken dir, dass du deiner Gemeinde, deinen Jüngern beistehst. Wir danken dir, dass du uns verteidigst. Du streitest für uns. Du bist bei uns, du verlässt uns nicht. Wir bitten dich, hilf uns, dir treu zu sein. Wir bitten dich, hilf uns, uns zu freuen über diesen Sonntag, den du uns schenkst. Hilf uns, dir dankbar zu sein für die Ruhe, die du uns gönnst. Hilf uns, dass wir sie inhaltlich füllen mit Gemeinschaft mit dir. Dazu sei du um uns und schütze und bewahre uns, wie du uns zugesagt hast, in deinem Wort. Amen.